In meiner letzten Predigt über das zweite Kapitel vom Buch Josua haben wir zusammen die Rahab ein bisschen genauer angeschaut. Die Rahab, eine kananitische Prostituierte, die dreimal im Neuen Testament erwähnt wird. Zuerst im Matthäus-Evangelium, das ist im Stammbaum von Jesus. Dann im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, wo die Rahab als Glaubensheldin beschrieben wird. Und dann im Jakobusbrief, wo der Jakobus die Rahab nimmt, als ein Beispiel von Glauben, das sich in konkretem Handeln auswirkt. Und wie wir es vorher in diesem Lesetheater gehört haben, von der Elsbeth und von Josia, kommen wir heute zum dritten Kapitel, zu der Überquerung vom Jordan. Und wir möchten zusammen das dritte Kapitel lesen. Früh am nächsten Morgen verließen Josua und die Israeliten Schittim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. Drei Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade, kommt ihr nicht näher. Danach gebot Josua dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Zu den Priestern sagte er: Nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf, machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Zu Josua sagte der Herr: Ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Gib den Priestern, die die Bundeslade tragen, folgende Anweisung: Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein und bleibt dann stehen. Josua sagte den Israeliten: Kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird die Kananiter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter vor euch vertreiben. Seht, die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, wird euch über den Jordan führen. Nun wählt 12 Männer, einen aus jedem Stamm Israels. Die Priester werden die Lade Gottes, des Herrn der ganzen Erde, tragen. Sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich stauen. Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren. Und die Priester, die die Bundeslade trugen, gingen voran. Es war gerade Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Doch als die Priester, die die Lade trugen, an den Jordan kamen und vom Ufer ins Wasser traten, begann sich der Fluss bei der Stadt namens Adam gegenüber von Zeratan stromaufwärts zu stauen. Das Wasser blieb wie ein Damm stehen. Unterhalb der Staustelle floss es weiter ins Tote Meer, bis das Flussbett schließlich trocken war. In der Nähe von Jericho überquerte das Volk nun den Fluss. Währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf trockenem Boden. Und die Menschen zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. Ich möchte einzelne Verse aus dem dritten Kapitel rausnehmen und ein paar Gedanken dazu weitergeben. Zuerst Ausgangslage. Das Volk Israel lagert am Ufer vom Jordan und steht damit vor der unmittelbaren Erfüllung dieser Verheißung, die Gott mehr als 600 Jahre vorher Abraham gegeben hat. Gott hat dann Abraham gesagt, ich werde dich segnen, ich werde dich zu einem grossen Volk machen und das Land, wo dir jetzt als Fremde drin wohnt, in dem Land Kanaan, das werde ich dir zum Erbbesitz geben. Und jetzt, so viele Jahre später, lagert das Volk Israel vor dem Jordan und ist in Erwartung darauf, eben, dass die Verheißung wahr wird. Nach 3 Tagen Wartezeit gehen die Anführer von Israel durchs Lager und geben den Israeliten Anweisungen. Und da möchten wir noch einmal die Verse 3 und 4 lesen. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade, kommt ihr nicht näher. Die Bundeslade war der heiligste Schatz vom Volk Israel, ein Symbol von der Gegenwart und von der Macht Gottes. Es ist eine goldige, rechteckige Truhe, die wir hier nachgebildet sehen, mit einer goldigen Deckplatte, wo 2 Engel drauf angebracht sind, den Cherubim. Und es ist interessant, wenn wir die Bundeslade anschauen, der Raum zwischen diesen 2 Cherubim, weiss jemand, wie der Raum heisst? Es ist der Gnadenthron. Und für uns als Helsarmee haben wir ja auch einen Gnadenthron bei uns im Saal. Und das ist der unscheinbare Bank, der dort hinten ist, der lange da vorne gestanden ist. Und heutzutage wird der Gnadenthron oft Bußbank oder Gebetsbank genannt. Aber ursprünglich war das der Gnadenthron. Und wir finden es eigentlich in jedem Versammlungsgebäude von einer Helsarmee. Der Ort der Begegnung von Gott und Mensch. Und ja, da gehört Buß dazu, aber es ist auch ein Ort von der Hingabe, von der Weihe, von der Wiederherstellung vom Segen. Im Inneren von der Bundeslade, da sind Tafeln mit den 10 Geboten, ein Krug mit Manna und auch der Stab vom Aaron aufbewahrt gewesen. Und in der Vorbereitung auf die Predigt ist mir etwas ganz neu aufgegangen, oder habe ich eine ganz neue Erkenntnis bekommen über die Bundeslade. Wenn wir die Bundeslade anschauen, so ist der Gnadenthron, der Raum eben zwischen den beiden Cherubim, er steht über dem Gesetz, das in der Lade innen ist. Und ich habe einen Kommentar gelesen, der sagt, es ist ein prophetisches Bild dafür, dass in Jesus Gnade wird über das Gesetz triumphieren. Und da möchte ich kurz eine Klammer auftun und möchte ein paar Worte sagen über Gesetz und Gnade, die eben auch schon prophetisch angedeutet ist. Wenn wir an das Gesetz denken, da ist das Gesetz, das verbietet und fordert. Aber die Gnade, die gebietet und schenkt, wird uns von Gott geschenkt. Das Gesetz, die führt zur Verdammung, die Gnade führt zur Vergebung. Das Gesetz verflucht, so lesen wir es in der Bibel. Gnade errettet von diesem Fluch. Das Gesetz tötet, die Gnade schenkt Leben. Das Gesetz bringt jedes Maul vor Gott zum Verstummen. Die Gnade tut jedes Maul auf, um ihm die Ehre zu geben. Das Gesetz stellt eine grosse und schuldbeladene Distanz zwischen Mensch und Gott auf. Die Gnade bringt den schuldigen Mensch näher zu Gott. Das Gesetz sagt, du sollst deine Feinde hassen. Die Gnade sagt, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das Gesetz sagt, tue und lebe. Die Gnade sagt, glaube und lebe. Und schließlich unter dem Gesetz, da sterben die Schafe für ihren Hirt. Unter der Gnade stirbt der Hirt für seine Schafe. Jesus hat das Gesetz für jeden von uns erfüllt, durch sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung. Und darum müssen wir nicht mehr unter diesem Gesetz stehen, sondern dürfen unter der Gnade stehen. Und ich möchte euch ermutigen, in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal für eure persönliche Andacht oder Vertiefung der Römer 6 und 7 zu lesen, wo es eben um die Gnade und das Gesetz geht. Und damit möchte ich die Klammern wieder zutun. Und wir gehen zurück zum Text. Nur die Leviten haben die Bundeslade dürfen tragen und sie sind am Volk vorausgegangen. Dass die Bundeslade vorausgetragen wird, ist ein klares Zeichen, dass Gott selber seinem Volk vorausgeht. Die Israeliten mussten 2000 Ellen, das sind rund 1000 Meter, also 1 Kilometer Abstand halten. Und auch da wieder ein eindrückliches Zeichen von dieser Heiligkeit von Gott, die keine Nähe zulässt zu sündigen Menschen. Corona bringt es ja mit sich, dass wir als Choroffizier weniger Programm haben. Das ist wirklich so. Und so haben wir immer wieder auch Zeit zu lesen und da zu investieren in unser geistliches Leben. Und ich habe im Januar ein Buch gelesen von Johannes Hartl. Das heisst der ungezähmte Gott. Und ich möchte euch gerne einen kleinen Auszug daraus vorlesen, wo es um die Heiligkeit Gottes geht. Und wie wir eben als Menschen die Heiligkeit oft verstehen oder missverstehen. Er schreibt, wir haben den heiligen Gott billig gemacht. Wir verkaufen einen Gott ohne Gesetze, ohne Anforderungen, ohne Gericht, ohne Hölle. Ein Gott, der einstimmt und fröhlich mitsingt, wenn es heißt, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ein Gott, der uns nicht gefährlich werden kann, weil er sowieso keine andere Absicht verfolgt, als unser Ego zu unterstützen. Er taucht nur dann in unserem Leben auf, wenn es darum geht, zu segnen und Halt zu geben. Ein Gott, der keine Forderungen stellt. Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Keine Angst mehr vor dem lieben Gott, der ohnehin nicht eingreift. Doch was man nicht fürchten kann, das kann man auch nicht anbeten. Über einen zahnlosen Gott, der keiner Fliege was zuleide tut, kann man vielleicht gerührt lächeln, doch er wird niemanden zutiefst ergreifen. Ein Gott, vor dessen Heiligkeit wir keine Ehrfurcht haben, weckt weder Erstaunen noch Bewunderung. Was man nicht fürchten kann, vor dem kniet man auch nicht nieder. Starke Worte über die Heiligkeit von Gott. Und da möchte ich uns allen die Frage stellen, sind wir uns der Heiligkeit von Gott bewusst? Vielleicht, wenn wir gerade auch die Liebe von Gott betonen, die absolut real ist, aber gleichzeitig ist Gott ein heiliger Gott. Und vielleicht brauchen wir auch da einfach neue Erkenntnis. Auch gerade wenn wir die Bundeslade sehen, die Distanz, die das Volk Israel hat müssen einhalten, dass uns das neu ergreifen lässt. Es ist der gleiche Gott, auch heute noch, und er ist absolut heilig. Wir gehen weiter zum Vers 5. Danach gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Der Josua verordnet den Israeliten eine Reinigungszeremonie. Das Volk Israel hat sich nach dem Gesetz immer dann müssen reinigen oder heiligen, bevor sie ein Opfer dargebracht haben oder wie im heutigen Predigtext, bevor sie Zeugen worden sind von Gottes Handeln und seiner Herrlichkeit. Also die Reinigung und die Heiligung, die der Josua am Volk Israel auftritt, ist die Voraussetzung gewesen, dass Gottes mächtige Handeln und seine Herrlichkeit können sichtbar werden. Und da wieder eine Frage. Ist uns bewusst, wenn wir beten, dass Gott Wunder tut, vielleicht in unserem Leben, in unserem Umfeld, vielleicht auch in unserem Chor, vielleicht auch einen geistlichen Aufbruch schenkt, wo immer, dass ein Schlüssel davon bei uns selber liegt, bei der Reinigung, bei der Heiligung von unserem Leben. Wir haben es letzte Woche gehört, als Severino über Heiligung predigt hat. Das ist etwas, das absolut Voraussetzung ist. Dass Frucht entstehen kann und dass auch immer wieder Gott Wunder tun kann, an unserem Leben. Wir kommen weiter zum Vers 9. Kurz vor der Überquerung vom Jordan hat Josua das Volk zusammengerufen. Und wir können uns vorstellen, das steht zwar so nicht im Text, aber dass so einiges an Aufregung geherrscht hat in diesem ganzen Lager. Endlich, nach 40 Jahren Wanderschaft, kommt die Wanderschaft zum Ende und sie stehen vor dem Jordan. Und eben mit dem auch, dass die Aussicht auf das verheißene Land, ein Leben, das sesshaft ist, ein Leben im Frieden. Der Sieg war ihnen zugesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass die einen hier zueinander gesagt haben, du, auf was warten wir eigentlich noch? Und in dieser Situation ihnen sagt der Josua, kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Ich glaube, dass auch wir in dieser Herausforderung stehen, vielleicht vom Vorauspreschen. Wie es der Josua da im Schuh geschafft hat, hat er sich ein bisschen absichern, hat gedacht, wie machen wir jetzt das, den Weg, und ist eben mal sich beraten. Und vielleicht sind auch wir, gerade im Westen, ein bisschen so eingestellt, dass wir sagen, ja, tun wir die Ärmel hinten krempeln und schiessen wir doch los, die Arbeit ruft, die Verantwortung ruft oder vielleicht auch die Not ruft. Aber in dieser Situation sagt der Josua am Volk Israel und auch uns, kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Nehmen wir uns auf Zeit, immer wieder auf Gott zu hören, bevor wir unsere Pläne machen, bevor wir unseren Terminkalender füllen. Erledigen wir das, was einfach am lautesten ruft oder am dringendsten scheint, oder sagen wir eben immer wieder, wir lassen uns rufen und wir hören, was der Herr, unser Gott, uns zu sagen hat. Weil es ist der gleiche Gott, der dann geredet hat zum Mose und zum Josua, der heute auch zu uns möchte reden. Wir sind nicht berufen, getrieben zu sein, sondern geleitet zu sein. Und das dürfen wir immer wieder erleben, dort, wo wir uns Zeit nehmen, zum Horchen und dann gehorchen. Und ich bin sicher, dass viele von euch auch bezeugen können, dass dort, wo wir hören auf die Stimme von Gott, dass wir auch dort immer wieder seine Weisung erleben, dass wir erleben, wie Gott unser Leben lenkt, uns auch ausrüstet und dass wir nicht immer am Rand sind vom Burnout, sondern dass eben die Werke vorbereitet sind, so wie wir es lesen im Epheser 2, 10, dass die Werke vorbereitet sind. Gott hat ja schon gewusst, wie er den Jordan wird trennen. Und er hat einfach da sein Volk gerufen und hat gesagt, hör zu. Und so möchte Gott auch immer wieder zu uns reden. Wir gehen weiter zum Vers 13. Die Priester haben die Anweisung bekommen, in Jordan hineinzustehen. Und da lesen wir, sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich stauen. In dem ersten Schritt, den die Priester in den Jordan hinein mussten tun, liegt, so glaube ich, eine geistliche Wahrheit. Oft sehen wir nicht, wie der Weg aufgehen soll. Und wir haben den Jordan vor uns, irgendwie, wo unpassierbar scheint. Vielleicht auch ein Problem, ein Hindernis. Und wir sehen irgendwie nicht, wie sich die Verheißung erfüllen soll. Sondern da ist einfach nur der riesende Jordan. Aber Gott zeigt uns vielleicht einen ersten Schritt auf, der dran ist. Einen Schritt vom Gehorsam, den wir tun sollen. Und sobald das Priester diesen Schritt da haben, hat sich das Wasser angefangen zu stauen. Und da möchte ich uns allen die Frage stellen, wo ist dein persönlicher Jordan? Vielleicht gerade jetzt ganz aktuell. Und auch die Ermutigung, nehmen wir uns auch da Zeit, um zu fragen, wo ist der erste Schritt, der Schritt vom Gehorsam, vielleicht auch ins kalte Wasser hinein. Ich kann mir vorstellen, für die Priester war das nicht ein angenehmer Schritt gewesen, da mit ihren schönen Gewändern in den kalten Jordan hineinzustehen, wo reisst. Aber es war die Voraussetzung gewesen, dass Gott hat können wirken. Sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind und das Wasser hat sich gestaut. Wir gehen noch einen Vers weiter und wir kommen zum Vers 15. Da lesen wir, dass es Frühling war. Der Fluss ist über die Ufer getreten und hat seinen Höchststand erreicht. Und wenn wir darüber nachdenken, dann könnten wir eigentlich sagen, ist es nicht interessant, dass nach 40 Jahren Wüstenwanderung genau zu dem Zeitpunkt das Volk vor dem Jordan steht, wenn Hochwasser ist. Hätte Gott nicht irgendwie das Timing anders führen können, dass nicht gerade Hochwasser ist? Aber ich glaube auch da innen, das ist nicht Zufall, sondern dass Gott gewusst hat, wenn Hochwasser ist und die Voraussetzungen ungünstig sind, dann ist die Zeit, wo Gott ein Wunder tun kann und das Volk trockenen Fußes kann durch den Jordan durchgehen. Gott braucht keine günstigen Voraussetzungen, dass er ein Wunder tun kann. Aber vielleicht gerade manchmal im Gegenteil. Dort, wo die Voraussetzungen schwierig sind, vielleicht die Situation irgendwie verkachelt, Herausforderungen uns einfach irgendwie überfordern, dort kann Gott Wunder tun. Und jemand hat dazu mal gesagt, dort, wo die menschlichen Möglichkeiten aufhören, da fangen die göttlichen Möglichkeiten an. Und ich glaube, es hat auch etwas mit dem zu tun, dass niemand von dem ganzen Volk Israel irgendwann hätte können sagen, das haben wir vollbracht. Es ist so offensichtlich, dass Gott den Weg für sie bereitet hat, weil es gar nicht anders möglich ist. Und vielleicht ist das manchmal auch unser Zeugnis, dass wir sagen, es war so ausweglos, die Situation, und genau dort hinein hat Gottes Wunder gewirkt. Und Gott macht seine Zusage wahr. Und sobald eben die Priester ins Wasser gestanden sind, hat sich das Wasser angefangen zu stauen. Und damit kommen wir zum letzten Vers, zum Vers 17. Da heisst es, die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, standen mitten im Flussbett auf trockenem Boden und die Menschen zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. 40 Jahre vorher hat Gott das Wasser vom Schilfmeer getrennt und hat sein Volk rausgeführt von der Sklaverei in die Freiheit. Und jetzt, 40 Jahre später, ist auch wieder, dass der Jordan getrennt wird und sein Volk hineingeführt wird ins verheißene Land. Und mir denkt, es ist irgendwie wie so ein riesengroßer Schirm, wo irgendwie Gott wie zeigt, meine Macht und meine Möglichkeiten sind genauso wie vor 40 Jahren mit Mose, auch wieder mit Josua. Und wie mit euren Vätern ich mächtig war, bin ich auch mit dieser neuen Generation mächtig. Und die Arme, die mächtigen Arme Gottes, ja, die umfassen irgendwie die ganze Zeit. Und so dürfen wir auch wissen. Und mit diesem Gedanken möchte ich meine Predigt abschließen, dass Gottes mächtige, mächtige Hand unser ganzes Leben umfasst. Von Anfang bis zum Schluss. Und egal, wo wir auf dieser Reise sind, wir sind ja auch unterwegs, wir sind ja auch auf einer Pilgerschaft. Und egal, ob wir jung sind oder mittelalterlich oder vielleicht schon sehr nah am verheißenen Land, die starken Arme Gottes umfassen uns alle. Und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen. Amen.